SWR 2 Leben.
Berlin Kreuzberg, eine Hinterhauswohnung, erster Stock.
Hallo.
Hallo.
Hier treffe ich Patrick, 34 Jahre alt.
Erzieher vom Beruf, seit einem Jahr verheiratet und Schuldner. Nein, also hab Ärger mit der Schufa.
Schufa ist die Abkürzung und steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Die Schufa ist eine Wirtschaftsauskunftei, wohl die bekannteste in Deutschland, wenn auch nicht die einzige. Avato, Kriff-Bürgel, Kreditreform, Boniversum, so heißen andere Unternehmen, deren Geschäftsmodell darin besteht, Daten von Verbrauchern zu sammeln und anhand dieser Daten dann die Kreditwürdigkeit zu bestimmen. Für Patrick und seine Frau hat diese Bewertung große Folgen.
Wir haben, als wir finanzieren wollten, mit einer Beratung gesprochen und die hat dann gesagt, so ja, jetzt wo wir das mit dem Schufa-Eintrag wissen, sind gerade sämtliche Banken auf Rot gesprungen. Sie finanzieren nicht wegen einem Eintrag. Da wurde es mir schlagartig bewusst, welche Macht dieses Institut auf dein Leben haben kann.
Um das Ganze besser zu verstehen, bestelle ich meine eigene Auskunft im Internet.
Schufa Bonitätsauskunft. Zum Beispiel für den Vermieter. Mit der Schufa Bonitätsauskunft erhalten Sie eine beweiskräftige Auskunft, um Vertrauen zwischen Ihnen und Ihrem Geschäftspartner, zum Beispiel dem Vermieter, aufzubauen. Aha.
Es gibt ein monatliches Abo für 3,95 Euro, Mindestlaufzeit ein Jahr. Da habe ich dann online jederzeit Einblick in meine aktuelle Bewertung durch die Schufa. Ich entscheide mich aber für eine einmalige Bewertung und die kostet dann 29,90 Euro.
So, ich nehme die Schufa Bonitätsauskunft.
Ein paar Klicks, Name, Adresse, Geburtsdatum, schon ist die Schufa-Auskunft bestellt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Datenkopie nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung zu bestellen. Also eine Übersicht über meine bei der Schufa gespeicherten Daten. Die ist übrigens gratis. Und jetzt heißt es warten, denn die Auskünfte werden mir mit der Post zugeschickt. In Berlin sitze ich bei Patrick am Küchentisch. Einer der Stühle knarzt ein wenig. In der gemütlichen Wohnung fühle ich mich, als hätte ich eine Zeitreise gemacht. Vielleicht in das Berlin der 50er Jahre. Möbel aus dunklem Holz. Anstelle eines Badezimmers gibt es eine Dusche in der Küche. Und im Eingangsflur hängt eine komplette Wand voll mit ordentlich sortierten Schuhpaaren. Viele Schuhe mit Riemchen und Absätzen.
Ich sehe da diese ganzen Schuhe. Sind das alles Tanzschuhe?
Das sind alles Tanzschuhe meiner Frau, ja.
Patricks Frau ist Tanzlehrerin. Als Freiberuflerin mietet sie sich derzeit immer wieder in verschiedene Räume und Tanzschulen ein, um ihre Kurse zu geben.
Meine Frau bezahlt die ganze Zeit Miete an verschiedene Leute, dass sie da unterrichten darf. Und dann haben wir gedacht, gut, es macht natürlich mehr Sinn, wenn man versucht, das Geld jetzt nicht an irgendwelche anderen Leute weiterzugeben, sondern für sich selbst benutzt, um dann irgendwie eine Alterssicherung zu haben. Als Freiberufler ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, ne, mit der Rente später. Und so sind wir auf die Idee gekommen und haben dann einfach die Immobilienportale abgeklappert und mal geschaut, ist denn in dem Preisbereich, der für uns machbar wäre, überhaupt was zu bekommen?
Die Idee ist es, eine Immobilie zu kaufen. Gewerberäume oder eine Wohnung groß genug, um darin Tanzstunden zu geben. Auf dem Berliner Immobilienmarkt herrscht derzeit aber eine große Nachfrage und darum ist diese Suche gar nicht so einfach.
Dann sind wir, wie gesagt, auf die Suche gegangen, hatten so ein Ding, das hat uns gut gefallen und sind da konkret dann an Banken herangetreten mit der Frage, könnt ihr das für uns finanzieren, macht ihr mit? Und es lief erstmal ganz gut, bis dann die Frage kam, was macht denn ihr Mann, wie sieht's denn bei dem aus?
Patrick und seine Frau bestellen sich ihre Schufa-Auskünfte.
Und haben dann die Unterlagen zusammengebaut für die Bank und alles weitergeschickt. Und die Bank hat dann sofort abgewiegelt und gemeint, naja, sie haben ja einen Schufa-Eintrag.
Grund ist Patricks Bewertung durch die Schufa. Genauer gesagt, ein von der Schufa ausgestellter Orientierungswert. Dieser Wert bewegt sich auf einer Skala von 100 bis 600. Je kleiner dieser Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es laut Schufa, dass Menschen ihre Kreditraten oder ihre Telefonrechnungen pünktlich bezahlen. Der Orientierungswert von Patrick liegt im 300er Bereich, also eher in der Mitte.
Ich dachte auch so, okay, ist wie meine Schulzeugnisse früher. 3 durchgekommen, aber nicht besonders gut.
Aber in der Schufa-Auskunft ist das nicht so wie mit einer 3 in der Schule. Der mittlere Wert bedeutet hier bereits:
Es besteht ein stark erhöhtes Risiko, dass Zahlungsverpflichtungen zukünftig nicht erfüllt werden.
Auch ich erhalte meine Schufa-Bonitätsauskunft einige Tage, nachdem ich sie im Internet bestellt hatte.
Sehr geehrte Frau Pache, anbei erhalten Sie Ihre Schufa-Bonitätsauskunft mit dem Originalzertifikat der Schufa Holding AG. Mit dem Originalzertifikat dokumentieren Sie Ihre finanzielle Zuverlässigkeit. Damit geben Sie nur Informationen weiter, zum Beispiel an Ihren Vermieter, die für den Vertragsabschluss relevant sind.
Über mich liegen zu diesem Zeitpunkt ausschließlich positive Vertragsinformationen vor. Mein Schufa-Orientierungswert liegt bei 126. Es besteht ein geringes Risiko, dass ich Zahlungsverpflichtungen in der Zukunft nicht nachkomme. So die Meinung der Schufa. Ich frage mich allerdings, wenn doch alles super ist mit den bei der Schufa vorliegenden Daten, warum liegt mein Wert dann nicht einfach bei 100 Punkten? Ich stelle diese Frage der Schufa und nach einigem Hin und Her bekomme ich schließlich auch eine Antwort von Ingo Koch, dem Pressesprecher der Schufa Holding AG.
Es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit, dass nicht doch irgendetwas passiert. Das kann ja sein, zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes und damit der entsprechenden Einkunftsquelle. Es kann auch sein, dass jemand in der Phase des Zurückzahlens durch einen Unfall ums Leben kommt, sodass auch da eine gewisse grundsätzliche Risikosituation, dass ein Kredit nicht zurückbezahlt werden kann, niemals auszuschließen ist.
Auf ihrer Internetseite spricht die Schufa von 9.500 Firmenkunden als Vertragspartner. Das sind etwa Banken, Sparkassen, Onlinehändler, Unternehmen wie die Telekom oder O2. Diese Vertragspartner liefern Daten an die Schufa. Zum Beispiel Informationen über Kreditkartenverträge, über Handyverträge, aber auch über Zahlungsausfälle. Und anhand dieser Daten berechnet die Schufa dann eine statistische Wahrscheinlichkeit, mit der wir geliehenes Geld zurückzahlen. Ausgedrückt wird das im sogenannten Kreditscore, eine Art Punktestand. Die Vertragspartner verwenden diesen wiederum, um die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden einzuschätzen. Wie genau die Schufa die Bonität einer Person bewertet, manche sprechen da von der Schufa-Formel, das ist das Geschäftsgeheimnis des Unternehmens. Es gibt allerdings Menschen, die würden gerne mehr darüber wissen. Im Jahr 2018 gab es zum Beispiel die Initiative Open Schufa. Die Initiative hat Schufa-Auskünfte gesammelt. Rund 2800 Menschen stellten dafür ihre teilweise anonymisierten Auskünfte zur Verfügung. Die Idee, vielleicht lassen sich auf diese Weise Rückschlüsse über die Schufa und ihre Bewertungsmechanismen ziehen.
Die Hauptanalyse hat ergeben, dass es schlechte Scores gibt, auch ohne Negativmerkmale. Das heißt, viele Personen haben einen schlechten Schufa-Score, obwohl keine negativen Merkmale vorliegen.
Das sagt Walter Palmezofer. Mit negativen Merkmalen meint er zum Beispiel, dass jemand einen Kredit nicht zurückgezahlt hat. Palmezofer arbeitet für die Open Knowledge Foundation, ein Verein, der sich für Transparenz und Partizipation einsetzt und der die Initiative Open Schufa ins Leben gerufen hat. Datenjournalisten vom Bayerischen Rundfunk, vom Spiegel und auch die Open Knowledge Foundation haben die gesammelten Schufa-Auskünfte im Herbst 2018 dann ausgewertet.
Es liegen bei einem relativ großen Anteil, also fast ein Viertel der Personen, maximal 3 Informationen vor. Das sind zum Beispiel jetzt Anzahl der Einträge, zum Beispiel Mobilfunkvertrag oder ob ein Darlehen läuft oder nicht. Aber es sind nur 3 Informationssätze.
Das, was Walter Palmezofer beobachtet, bezieht sich allerdings auf eine sehr kleine Stichprobe. Die Daten, die über das Projekt Open Schufa gesammelt wurden, sind nicht repräsentativ. Junge Männer mit einem IT-Hintergrund sind etwa überrepräsentiert, ältere Menschen sind unterrepräsentiert. In meinem Fall liegen der Schufa auch nur wenige Informationen vor. Neben meinem Namen, Geburtsdatum und aktueller Adresse weiß die Schufa, dass ich vor ein paar Jahren innerhalb meiner Straße umgezogen bin. Und sie hat Informationen über 2 Kreditkartenverträge, über die Eröffnung eines Girokontos und über den Abschluss eines Telekommunikationsvertrags. Mehr nicht. Ingo Koch, der Pressesprecher der Schufa, sagt dazu:
Dadurch, dass wir in den Branchen, in denen wir aktiv sind, einen sehr großen Marktanteil haben, wissen wir auch zum Beispiel, wenn jemand keine Kreditkarte bei uns gemeldet hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er auch in Wirklichkeit keine Kreditkarte hat. Weil die Kreditkartenunternehmen wirklich nahezu alle, wenn nicht alle, bei der Schufa angeschlossen sind. Das soll heißen, selbst wenn bei uns die Information keine Kreditkarte eben nicht gespeichert ist, weiß die Schufa aber, die Person hat keine Kreditkarte.
Heißt im Umkehrschluss, keine Information ist auch eine Information. Wenn wir aber Auskunft darüber anfordern, welche Daten die Schufa über uns gespeichert hat, dann bekommen wir nur eine Übersicht über die tatsächlich gespeicherten Informationen. Als Patrick den negativen Bescheid der Bank erhält, will er nachvollziehen, warum die Banken es ablehnen, mit ihm und seiner Frau über die Finanzierung einer Immobilie zu sprechen. Er erinnert sich an eine Verkettung von mehreren Ereignissen, die inzwischen einige Jahre zurückliegen und die für ihn eigentlich erledigt waren. Eigentlich. Als Patrick 21 Jahre alt ist, macht er eine Ausbildung zum Erzieher. Die dauert 3 Jahre. Und für das dritte Jahr, das Anerkennungsjahr, zieht er nach Berlin. Das ist 2010.
Ich bin nach Berlin gezogen, habe meine Ausbildung hier fertig gemacht und war dann auf Jobsuche und habe mich, so wie man das halt macht, an die Arbeitsagentur gewandt. Die haben mir dann mitgeteilt, wir sind ja gar nicht zuständig, denn du hast erst ein halbes Jahr gearbeitet.
Arbeitslosengeld 1 gibt es aber erst, nachdem man ein volles Jahr gearbeitet hat.
Daraufhin habe ich gesagt, ich will ja gar kein Arbeitslosengeld. Ich wohne hier beim Kumpel auf dem Sofa, bis ich einen Job habe. Ich brauche nur jemanden, der mir irgendwie hilft, mal eine schöne Bewerbung zu schreiben, mich berät. Ich bin neu in der Stadt. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt hier aus? Und dann sie sagt, ja klar, dann kriegst du so einen Zugang zu der Homepage von der Arbeitsagentur und kannst da die offenen Stellen angucken. Und da tauchen dann ganz viele Vermittlungsagenturen auf, die einem versprechen, wir helfen ihnen, wir schreiben mit ihnen die Bewerbung, wir haben irgendwie Kanäle und Netzwerke, da reichen wir ihre Unterlagen dann ein.
Patrick wendet sich an eine dieser Agenturen. Und die Mitarbeiter helfen ihm tatsächlich, einen Job in einem Kinderheim zu finden. Das Problem ist nur, die Agentur möchte jetzt Geld für diese Vermittlungsdienste. Patrick denkt, dass das Arbeitsamt diese Gebühr übernimmt und wendet sich an die Behörde.
Und gehe mit diesem Papier zu meinem Sachbearbeiter beim Arbeitsamt und sage so, hier, Dankeschön, dass ihr mir die Suche mitfinanziert habt, so wie es auf eurer Homepage steht. Hab jetzt einen Job, alles super gelaufen, geniales System. Und dann hieß es ja, nee, kriegen sie nicht. Auf Nachfrage, warum ich es nicht bekommen würde, also diesen Vermittlungsgutschein nicht bekommen würde, das kriegt man nur, wenn man Arbeitslosengeld 1 berechtigt ist.
Patrick weiß heute, dass es damals ein Fehler war, eine Vermittlungsagentur auf der Webseite des Arbeitsamtes in Anspruch zu nehmen, ohne vorher abzusprechen, wer die Vermittlungsgebühr zahlt. Aber es ist eben nicht nur ein kleiner Fehler, sondern kurze Zeit später wird das Problem für ihn existenziell.
Erste Rechnung kommt, diese Vermittlungsagentur lässt sich das mit 2.500 Euro erstmal bezahlen und dann stehst du da, hast noch nie in deinem Leben wirklich viel verdient, wirst in deinem Leben als Erzieher nie wirklich viel verdienen und musst ganz schnell 2.500 Euro berappeln.
Patrick ist Mitte 20 und kennt niemanden, den er um Geld bitten könnte. Also geht er zu einer Bank und fragt nach einem Kredit.
Der nette Bankberater erklärt einem dann auch so, ja, so eine Spülmaschine, eine Waschmaschine geht ja auch mal schnell kaputt. Und auch jetzt so Energieversorger, es wird ja alles teurer, ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen was auf dem Konto hat. Dann denkt man so, ja, stimmt, gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen was auf dem Konto hat. So wurden eben aus 2.500 Euro 5.000 Euro.
Auf die 5.000 Euro kommen zusätzlich Zinsen, hohe Zinsen. Für den Erzieher bedeutet das, dass von seinem Gehalt jetzt über Jahre hinweg jeden Monat etwa 300 Euro an die Bank gehen. Patrick stellt nach 1,5 Jahren aber fest, dass er mit dem Erziehungskonzept in dem Kinderheim nicht wirklich einverstanden ist. Er beschließt zu kündigen und einen neuen Job zu suchen. Patrick ist jetzt ein paar Monate arbeitslos und durch diesen Wechsel bekommt er dann Probleme, die nächste Rate für seinen Kredit pünktlich zu zahlen.
Und dann habe ich eine Rate ausgesetzt mit dem Gedanken, die musst du jetzt aussetzen, sonst kann ich mir das Leben gerade nicht leisten, ich zahle dann weiter.
Er muss ja auch noch Miete und Essen bezahlen.
Das guckt sich die Bank nicht so gerne an, schickt dir eine Mahnung, ist ja auch berechtigt. Dann bezahlt man die Mahnung, dann kriegt man direkt einen Monat später wieder die nächste Mahnung, weil man mit dem Geld, das man gerade aufs Konto bekommen hat von seinem Arbeitgeber, gar nicht in der Lage ist, die Mahnung und die neue Rate zu bezahlen. Ich war es zumindest nicht.
Und das zieht sich dann immer weiter. Auch als Patrick einen neuen Job beginnt, verdient er als Erzieher nicht genügend, um auf einen Schlag 2 Kreditraten abzubezahlen. Und so, das kann er bis heute seiner Schufa-Auskunft entnehmen, läuft es dann über mehrere Jahre, dass er eine Rate im Verzug bleibt. Jeden Monat wird er gemahnt, dann gleicht er die Zahlung aus und dann folgt die nächste Mahnung. Bis er 2017 endlich den Kredit abbezahlt.
Das Traurige ist, dass mir meine Frau mit dem Erbe ihrer Großmutter geholfen hat und dann die Restschuld auf einen Schlag zurückgezahlt hat. Das heißt, vertragsgemäß bin ich schneller aus dem Vertrag ausgestiegen, habe den Kredit schneller zurückgezahlt, als die Bank das von mir erwartet hätte.
Patrick findet diesen Zusammenhang deswegen traurig, weil seine Frau heute keinen Kredit bekommt und das, obwohl sie ihm dabei geholfen hat, seinen Kredit am Ende zurückzuzahlen.
Und dieses Konstrukt führte dazu, dass die ganzen Baufinanzierungsteile der Banken gesagt haben, nee, ihr seid nicht kreditwürdig, wir können euch keinen Kredit geben.
Es ist ein Freitag, an dem Patrick die Nachricht erhält, dass seine Schufa-Auskunft negativ ist und damit ein Kredit bei der Bank unwahrscheinlich wird. Und es beginnt eine kleine Odyssee in der Hoffnung, doch noch etwas daran ändern zu können.
Dann habe ich gefühlt 8 Stunden am Stück an einem Freitag versucht, eine Lösung zu finden, immer wieder angerufen bei der Schufa. Und es gibt so sehr witzige Antworten wie, naja, wir als Schufa sind ja gar nicht dafür zuständig, ob sie einen Kredit von ihrer Bank bekommen oder nicht. Und dann habe ich bei meiner Bank angerufen und habe gemeint, hören Sie mal zu, die Schufa ist ja gar nicht zuständig, ob sie mir jetzt einen Kredit geben oder nicht. Und dann haben die wieder gelacht und gesagt, na klar, wir berufen uns doch auf ihre Bonitätsauskunft bei der Schufa. Ja, und dann steht man da und weiß nicht weiter. Da fällt dann sozusagen die Schranke vor einem runter und heißt so hier, kleiner Mann, weiter kommst du nicht.
Patrick ruft bei der Schufa an, schreibt E-Mails und Briefe, wendet sich an den Ombudsmann der Schufa, an die Bank und informiert sich, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die bei der Schufa vermerkten Angaben zu seinem längst abbezahlten Kredit löschen zu lassen. Aber Fehlanzeige.
Was ich am schlimmsten fand, ist ein Brief, den ich vor 2 Wochen bekommen habe von Hans-Jürgen Papier. War mal der höchste Verfassungsrichter in Deutschland, arbeitet jetzt als Ombudsmann für die Schufa und sagt, alles, was da passiert, ist gerecht. Sie haben Pech gehabt.
So fasst Patrick den mehrseitigen Brief zusammen, den er vom Schufa-Ombudsmann erhalten hat. Wer denkt, dass er von der Schufa zu Unrecht schlecht bewertet wurde, kann sich mit seinem Anliegen an den Schufa-Ombudsmann wenden. Der Fall wird dann noch einmal ganz genau geprüft. Auf der Webseite des Unternehmens heißt es, der unabhängige Ombudsmann ist nicht an Weisungen der Schufa gebunden. Im Fall von Patrick frage ich mich, warum die gespeicherten Informationen zu einem Kredit, der inzwischen längst zurückgezahlt ist, immer noch gespeichert sind. Die Antwort findet sich in der Datenschutzgrundverordnung. Dort ist festgelegt, dass Unternehmen wie die Schufa personenbezogene Daten taggenau 3 Jahre nach Ausgleich der letzten Forderung löschen müssen. Keinen Tag später, aber auch keinen Tag früher. Für Patrick und seine Frau bedeutet das, dass sie möglicherweise noch bis Herbst 2020 warten müssen. Dann ist es 3 Jahre her, dass sie die letzte Rate für den Kredit gezahlt haben. Damit müsste sich der Schufa-Score dann auch wieder bessern. Allerdings befürchten Patrick und seine Frau, dass sich die Lage auf dem Berliner Immobilienmarkt bis dahin noch weiter zuspitzt. Ob sie im kommenden Jahr noch Immobilien zu den gleichen Preisen finden wie heute, das ist fraglich.
Und jetzt frage ich mich, was mit Menschen passiert, bei denen die Einträge nicht gerechtfertigt sind. Was die für einen Weg hinter sich bringen müssen, um diesen Eintrag wegzubekommen. Bei mir war er ja effektiv erstmal gerechtfertigt.
Patrick hat in den vergangenen Monaten viel im Internet über die Schufa gelesen. Und auch ich bin auf Artikel gestoßen, in denen Menschen darüber berichten, dass sie zu Unrecht eine negative Schufa-Auskunft erhalten haben. Etwa, weil der Name verwechselt wurde oder weil die Daten, die der Schufa vorlagen, nicht aktuell waren. Ich frage den hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Michael Kaiser, danach, ob so etwas häufig vorkommt. Die Behörde ist unter anderem zuständig für die Anliegen, die die Schufa betreffen, weil das Unternehmen seinen Sitz in Wiesbaden hat. Kaiser antwortet mir per Mail.
Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung der Vertragspartner, Daten richtig zu melden, sind Falschmeldungen entgegen der häufig im Internet zu findenden Auffassung selten. In Studien werden häufig hohe Fehlerquoten genannt. Diese sind jedoch meistens auf die verspätete Meldung der Erfüllung von Verträgen oder die fehlende Meldung von Mobilfunkverträgen zurückzuführen. Natürlich kommt es auch bei der Schufa zu Fehlern, wie zum Beispiel Personenverwechslungen. Angesichts der Menge der von der Schufa gespeicherten Daten sind diese jedoch als gering zu beurteilen.
Und weiter heißt es in der E-Mail?
Die Schufa ermittelt lediglich die Wahrscheinlichkeiten. Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten ist immer mit Unsicherheiten behaftet. Einzelne Umstände wirken sich häufig zwar statistisch bei Betrachtung einer Vielzahl von Fällen aus, dabei wird der individuelle Einzelfall manchmal nicht ausreichend berücksichtigt. Dies sind aber vor allem Schwächen der statistischen Methoden. Erfahrungsgemäß wirken sich aber die meisten Umstände nur gering auf die Bonität aus. Große Auswirkungen haben hingegen Vertragsverstöße oder Zahlungsausfälle, die im normalen Geschäftsleben leicht zu vermeiden sind und die sich auch nicht nur abstrakt statistisch auf die Bonität auswirken.
Die Antworten des Datenschutzbeauftragten klingen sehr technisch. Schwächen der statistischen Methode, Vertragsverstöße und Zahlungsausfälle, die leicht zu vermeiden sind. Wenn ich mir Patricks Geschichte anschaue, dann denke ich, dass aber eben hinter jeder Zahl, die bei der Schufa entsteht, ein menschliches Schicksal steckt. In Patricks Fall ein Fehler, den er als junger Mensch mit Mitte 20 gemacht hat. Und der verfolgt ihn jetzt noch bis heute, weil aus dem Fehler eine statistische Zahl geworden ist. Und die Zahl hat dann plötzlich eine viel größere Bedeutung als die persönliche Geschichte. Die Schufa schreibt auf ihrer Homepage, dass sie über 67,5 Millionen Daten zu Personen verfügt. Und aufgrund dieser Daten berechnet sie statistische Werte und entscheidet in vielen Fällen mit, ob wir eine Wohnung bekommen, ob wir einen Kredit erhalten, ob wir den neuen Kühlschrank in Raten abbezahlen dürfen oder einen Mobilfunkvertrag abschließen können. Alle Menschen, mit denen ich über die Schufa gesprochen habe, sagen, so eine Wirtschaftsauskunftei habe durchaus ihre Berechtigung, um vor Betrug zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch den Wunsch nach besserer Hilfe, wenn doch mal was schiefläuft. Im November 2018 hat der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen ein Gutachten über verbrauchergerechtes Scoring veröffentlicht. Es geht da um verschiedene Lebensbereiche, in denen Verbraucher und Verbraucherinnen mit Hilfe von Algorithmen bewertet werden. So wie bei der Schufa. In dem Gutachten heißt es,
Scoring, vor allem das Bonitätsscoring, erfüllt in einer Marktwirtschaft für beide Marktseiten eine wichtige Transparenz- und Vertrauensfunktion.
Weiter heißt es,
neben solchen positiven Effekten kann Scoring aber auch negative, nicht intendierte Effekte haben.
Für Patrick und seine Frau hatte sich übrigens noch eine neue Tür geöffnet.
Weil wir eine Dame von der Sparkasse hier hatten, die gesagt haben, ja, wir wissen, wie schräg das mit der Schufa manchmal ist. Wir gucken uns mittlerweile lieber den Einzelfall genau an, lassen uns erklären, warum sind sie denn irgendwie verdächtig oder warum sagt die Schufa, sie sind nicht kreditwürdig und klären dann im Einzelfall, ob wir das auch so sehen oder nicht.
Inzwischen haben die beiden auch hier eine Absage bekommen. Aber immerhin hatte die Dame sich für mehr interessiert, nicht nur für die Schufa-Auskunft.
Und da hatte ich das Gefühl, dass der Mensch hinter der Zahl eine größere Rolle spielt als die Zahl, die die Schufa ausgibt. Was ich von der Bank jetzt nicht erwartet hätte.